Wir hören auf eine Lesung zum Ostermontag, und zwar aus Matthäus 28, die Verse 8 bis 15. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Ich möchte mit uns beten. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden, glorreich und herrlich vom Tod erstanden. Freue dich, Seele, die Hölle erbebt. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Freue dich, Seele, der Hölle Macht lieget, Sünde und Satan und Tod sind besieget, der im Triumphe im Grab sich erhebt. Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt. Fasse dich, Seele, sei tapfer im Streite, Jesus ist mit dir und kämpft dir zur Seite. Zage nicht, wenn auch der Tod dich umschwebt. Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt. Danke, Herr Jesus, dass du im Gehorsam zum Vater den Weg ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass wir diesen Sieg durch Kreuz und Auferstehung jetzt feiern dürfen. Wir bitten für dein Volk Israel, wir bitten für die verfolgte Gemeinde, wir bitten für unsere Obrigkeit und auch für unser Volk um ein klares Umkehren zu dir. Und wir klagen dir auch die große Not des Krieges in der Ukraine und bitten dich um Frieden. Und wir bitten dich, segne heute Morgen Andreas Schäfer, dass er uns dein Wort in Vollmacht sagen kann. In der von dir geschenkten Vollmacht. Amen. Wir lesen weiter, und zwar den Predigttext aus Matthäus 28, ab Vers 16. Als aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Wir sind ja mit unserem Ostermontagstext tatsächlich am Ende des Matthäus-Evangeliums angekommen. Ist Ihnen das bewusst? Da kommt nichts mehr. Das ist das, was Luther damals gesagt hat im Katechismus: Matthäi am Letzten. Jetzt sind wir da. Matthäi am Letzten. Matthäi am Letzten, das ist nochmal eine richtig kräftige Auferstehungsperikope. Matthäus hat ja drei. Wir haben sie ja alle drei an diesem Osterfest gelesen. Gestern die ersten 8 Verse, diese erste Zentralerfahrung der Frauen am Grab. Die zweite Perikope vorhin gerade eben, dann in den Versen 9 bis 15, wo nochmal berichtet wird, wie Jesus ihnen dann auf dem Weg begegnet. Und die dritte Perikope, das ist der Abschnitt, den wir jetzt hier haben, Er hat eine Begegnung mit ihnen in Galiläa auf diesem Berg und damit endet einem großen offenen Finale das Matthäus-Evangelium. Jeder Evangelist hat seine eigene Art durch den Heiligen Geist bekommen, wie er in das Finale reinkommt. Markus ist der sehr kurze, knappe, 8 Verse, Feierabend, Ende aus. Lukas ist der, uns diese wunderschöne Erzählung von den Emmaus-Jüngern berichtend. Richtig viele Verse, da können wir nur so schwelgen, dieser Emmaus-Geschichte. Und dann geht es am Ende bei Lukas ja schon in das Himmelfahrtsperspektivbild Richtung Band 2 Apostelgeschichte. Da muss man ja, darf man ja, kann man ja gar nicht aufhören zu lesen bei Lukas. Man soll ja quasi weiterlesen in Band 2. Die Serie geht ja weiter, kein Staffelende. Und bei Johannes ist es so, da haben wir auch schon einen Blick Richtung Galiläa. Dort haben wir ja dieses Treffen am See Genezareth, diesen Sonderfischzug mit allem, was dazugehört. Und eben Matthäus hat das. Nur Matthäus hat dieses ganz besondere Berichten einer Begegnung auf dem Berg in Galiläa mit diesen Versen, die uns hier berichtet werden. Ja, und das Stichwort ist natürlich das Stichwort Galiläa. Das taucht ja im Matthäus-Evangelium die ganze Zeit schon auf. Schon bei der ersten Auferstehungsperikope hat ja der Engel den Auftrag gehabt und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Dann kommt in der zweiten Perikope die Begegnung mit Jesus und Jesus sagt den Frauen noch einmal, geht hin, verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, denn dort werden sie mich sehen. Und jetzt in unserer heutigen Perikope, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte und sie sahen ihn tatsächlich. Galiläa, eine ganz wichtige Signalwortgebung, die uns hier im Matthäus-Evangelium gegeben wird. Ja, Matthäus macht das so, dass er jetzt in seinem Finale nicht nach den großen Abgesang hinlegt. Nach dem Motto, der Autor verabschiedet sich, sagt noch ein paar nette Worte, bedankt sich bei denen, die ihm geholfen haben. Und dann ist das Buch auch mit einem nicht mehr zu lesenden Nachwort beendet. Dann kommt der Abspann wie im Film, sie können eigentlich nach Hause gehen. Die Sache ist eigentlich gelaufen. Sondern was jetzt eigentlich kommt, ist, dass er sich konzentriert über diese 3 Stufen in Matthäus 28, sie an diesen Ort zu bringen, wo sie jetzt sind. Das sollen sie stehen? Ja, sie. Nicht nur die 11. Vielleicht noch ein paar mehr. Das ist eine der ganz großen Überlegungen. Waren da vielleicht noch ein paar mehr? Ist vielleicht dieser Bericht aus Matthäus 28 der Bericht, von dem Paulus uns im 1. Korintherbrief Kapitel 15 erzählt, dass eine Begegnung gab, wo mehr als 500 Menschen Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben? Wir wissen es nicht. Aber sehen wir an, es sind die 11 und es sind die vielen, und es sind sie, sie. Sie sollen mit auf diesen Berg, sie sollen mit in diese Perspektive von Matthäus 28 ab Vers 16 hineingenommen werden. Also der Gedankengang, der Spannungsbogen geht nicht so, sondern der Spannungsbogen geht so und am Ende stehen sie auf dem Plateau von Matthäus 28, 16 bis 20. Da stehen sie. Sie haben also am Ende des Matthäus-Evangeliums keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist natürlich, das ist ja natürlich die Frage, wie geht das jetzt mit dieser Botschaft, mit dieser Nachricht von Jesus, dem Auferstandenen, weiter? Wie geht das weiter? Sag es uns, was ist nach Ostern los? Oder wie gehen wir nach Ostern los? Und das will Matthäus uns mit diesem Schlussbild, das ihm Gott gegeben hat, tatsächlich mitteilen. Und das macht nun erstaunlicherweise dieses Schlussbild, dieses ganz besondere Schlussbild, das macht nun interessanterweise gerade dieser ja sehr in Anführungszeichen sehr jüdische Matthäus. Der gerade sehr jüdische Matthäus lässt das Evangelium nicht wie der heidenchristliche Lukas in Jerusalem aufhören und dann nach Himmelfahrt gucken und so weiter. Er lässt es auch nicht in dieser Johannes 21 Fischszene enden. Er lässt es auch nicht so ganz kurz einfach stehen, Markus 16, Vers 8, Cut, Ende. Sondern er nimmt sie mit noch einmal am Ende nach Galiläa. Eine schlichte Konkordanz hilft Ihnen, in den nächsten Wochen alle Galiläa-Stellen zu lesen aus Matthäus. Ich möchte heute Morgen nur eine mit Ihnen lesen, eine einzige. Es gibt diesen wunderschönen Umzug nach Galiläa. Wir haben das schon manches Mal erwähnt. Ganz, ganz wichtig, nur Matthäus erzählt uns davon, dass Jesus einmal den Koffer gepackt hat. Er ist umgezogen von Nazareth nach Galiläa. Wäre gar nicht nötig gewesen. Aber er hat sich ganz bewusst einen Ort ausgesucht in Galiläa. Sie kennen das Kaff, Kapernaum. Das ist natürlich jetzt weltberühmt geworden. Nur durch den Umzug von dieser einen einzigen Person. Sonst wüsste kein Mensch mehr, Kapernaum, was da los ist. Aber dadurch, dass Jesus dahin gezogen ist, bekommt dieses Dorf am See Genezareth eine weltumspannende Bedeutung. Er ist umgezogen. Warum ist er umgezogen? Matthäus 4 sagt, dass er umgezogen ist, Nazareth verließ, nach Kapernaum kam, am See liegend bei Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, da ist es. Das heidnische Galiläa. Wie kann man als Retter des jüdischen Volkes, wie kann man nach Kapernaum ziehen? Wie kann man nach Kapernaum ziehen? Und Jesus sagt, natürlich ziehe ich nach Kapernaum. Ich muss in das Galiläa Goyim, ich muss in das heidnische Galiläa. Denn das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Also nicht nur denen aus seinem Volk, sondern ganz erstaunlicherweise weit darüber hinaus, bis ins Galiläa der Heiden wird es hell, weil es diesen Jesus gibt. Und jetzt steht er am Ende in diesem Auferstehungstext auf einem Berg in Galiläa und erzählt und gibt den Auftrag, dass jetzt fortan diese Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, allen Völkern zu sagen ist. Das jüdische Matthäusevangelium hört unglaublich universal auf. Der Wahnsinn. Und wo stehen Sie jetzt da? Auf welchem Berg sind Sie denn jetzt? Es wäre ja immer schön, wenn man das auch wüsste. Wir sind ja so interessiert an der Geografie. Wir haben ja dann immerhin 3 nicht unwichtige Berge ja schon erlebt im Matthäusevangelium. Den ersten kennen Sie ja, den Bergpredigtsberg. Da standen viele von Ihnen schon drauf und haben runtergeguckt auf den See, sind in der Kapelle ein paar Mal rundgelaufen. Dann wussten Sie, wo die Bergpredigt gewesen sein könnte. Ja, aber so haben Sie mir einen Eindruck gewonnen. Sie haben einen Eindruck vom Versuchungsberg, Matthäus 4. Sie haben einen Eindruck vom Verklärungsberg, Matthäus 17. Und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommt, ja, wie nennen wir ihn denn? Osterberg oder Auferstehungsberg oder Sendungsberg. Aber auf jeden Fall nicht Schlussberg. Bitte nicht Schlussberg. Sondern Stadtberg, meinetwegen. Oder irgendwie so. Damit glaube, das ist der Berg, der Ort, an dem Jesus noch einmal ganz bewusst Ihnen sagt, wie jetzt es nach Ostern losgeht. Was ist denn nach Ostern los? Wie gehen wir nach Ostern los? Wir stehen da, wir sind angekommen mit den Elfen auf diesem Berg. Und tatsächlich, sie sehen Jesus. Wahnsinn, oder? Ah, das ist doch unglaublich. Sie sehen tatsächlich Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie das schon, wie oft Sie das vorgestellt haben, wie das sein wird, wenn ich einmal Jesus, tatsächlich Jesus, wenn wir aussteigen aus unseren ganzen künstlerischen Überlegungen, aus unseren tief eingespeicherten Bildern, aus irgendwelchen Filmen oder sonstigen Vorstellungen und wir ihn tatsächlich sehen. Jesus sind. Die stehen auf diesem Berg, die Elf und wir, und sie sehen Jesus. Klar, eindeutig, ohne Täuschung. Das ist er, das ist er. Seine Gestalt, sein Auftritt, seine Person, seine Worte, die Kreuzesmale, seine Rede, das ist Jesus. Unglaublich, ich kann Jesus sehen. Alles wird klar, alles wird hell, alles wird eindeutig. Alle Last, alle Not, aller Druck, alle Tonnen, die auf ihn und mir lagen, sind weg. Ich verstehe es, ich darf es verstehen. Ich begreife den Vater mit seinem Plan im Sohn. Ich sehe in dem, was er getan hat. Einer von diesen Elfen zu begreifen, was da abgelaufen in den letzten 3 Jahren. Was ist das für ein wunderschöner Moment. Jesus, den Auferstandenen, sehen dürfen. Alles ist so, 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 so gut. So gut für sein auserwähltes Volk Israel. So gut für die Völkerwelt. Was kann ich denn jetzt nur tun? Steht er da? Ich kann nur einfach auf die Knie fallen. Sie fielen vor ihm nieder. Sie fielen vor ihm nieder. Anbetung vor Jesus, dem Auferstandenen, was für ein pures Glück, was für ein wunderschönes Ostergeschenk. Und dann ist das doof. Ist das doof, dass es das 17b gibt, oder? 17a war doch so gut. Das war so passend, so rund, so schön, so, das ist alles okay, das ist wieder, wie alles nochmal abschließen und dann kann man so richtig so in den Drive rein, in die nachösterliche Saison mit und sie beten an und sind glücklich, und dann heißt es da, und man möchte es ja fast überlesen, man will es ja gar nicht wahrhaben, man denkt, das kann doch nicht sein, aber steht da, einige, zum Glück nur einige, aber, zweifelten. Was für ein unangenehmer Satz. Und so sind wir mitten auf diesem Berg, wo wir gerade so schön angekommen sind und Jesus den Auferstandenen gesehen haben und gerade alles so schön rund war, erleben wir das allererste auf diesem Berg, die Osterirritation. Eine Osterirritation, eine ganz, ganz wichtige, wesentliche, für uns prägende Osterirritation. Reaktion 1, das kann nicht wahr sein. Deswegen haben ja auch viele Ausleger gesagt, neben den Elfen waren noch ein paar andere da, das waren halt ein paar schwächere Kaliber und das waren die Zweifel, nicht die Elf, haben nicht gezweifelt, das waren die anderen, ja, die in der zweiten, dritten Reihe, da kommen wir noch halbwegs hin und dann andere haben gesagt, Mensch, Matthäus, musste das sein, hättest du nicht die drei Worte draußen lassen können, das muss man doch nicht alles immer so platt treten und dann, wenn man das schon nicht kann, dann ist die Reaktion, dass man sagt, Herr Jesus, das musst du was sagen. Du musst doch diese Elemente erstmal rausfischen. Sag, das geht jetzt aber gar nicht. Ich bin ja da auferstanden und wer hier nicht mitmacht, der ist raus. Aber sag gar nichts, das sagt kein Wort. Also das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion, da hat man schon so ein bisschen theologische Profilierungsphase hinter sich. Dann kann man sagen, wie es Bengel getan hat, sie haben gezweifelt, damit wir nicht zweifelten. Also das ist so der Gedankengang, die sind für uns durch das durch, gedanklich und weil die dann da durch sind, sind wir raus und haben so ein komisches Gefühl, könnte auch ein Aspekt hilfreich sein, aber ist nicht so, sondern das ist nicht gut. Die Situation bleibt und dann kommen wir in die Reaktionsebene 3, das ist diese Blubberreaktion, dieses Zweifeln gehört zum Glauben dazu, ist gesund und so. Und wir denken, nein, ich will es gar nicht. Ich will doch nicht zweifeln. Und es steht einfach nur da. Und wir merken, das ist nicht einfach nur so nett und harmlos. Da ist was Irritierendes, was Gemeines, was uns Störendes und wir sind ja gar nicht weit weg. Wir lassen es ja bei uns ankommen, diese Störung. Und dann sagen wir, Matthäus, was hast du geschrieben? Sie zweifelten. Und wenn Sie jetzt hineinschauen, die griechische Sprache, entdecken Sie, dass das nun Matthäus auch nochmal besonders hervorgehoben hat. Es gibt so verschiedene Vokabeln für Zweifel. Und es nimmt die eine Vokabel für Zweifel, die nimmt nur Matthäus. Und diese Vokabel für Zweifel kommt im Matthäus-Evangelium schon noch einmal vor. Der Zweifel, von dem hier steht, kommt noch einmal vor. Sie werden also im Schlussbild noch einmal zurückverwiesen. Und spätestens im Zurückverweisen merken sie, sie sind nicht außen vor. Sie landen mich mit mir in Matthäus 14. In Matthäus 14 landen sie von der ganz zentralen Geschichte. Sie sind mit Jesus auf dem See unterwegs und Jesus kommt auf sie zu und die Jünger sind im Boot und sie sehen den Petrus, wie Petrus sagt, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Und Petrus steigt aus, schwingt er die Füße über das Boot und stellt sich auf das Wasser und geht er seine ersten Schritte auf diesem Wasser. Und dann kommt dieser Passage, wo er den Wind sieht und wo er abschmiert und wo Jesus dann zupackt und ihn hochzieht und die Hand ausstreckt und ihn ergreift und dann sagt, du, ist nicht so schlimm. Nee, das sagt er nicht. Er sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich will's doch gar nicht. Ich will's doch nicht. Hey Jesus, ich will's schon gar nicht, wenn ich bei dem Auferstandenen auf diesem Berg stehe. Wenn ich was jetzt nicht will, dann zweifeln. Herr Jesus, es ist leider so, dass ich anders bin, als ich dachte. Ich stehe ja gar nicht als der Held da oben auf diesem Berg. Ich bin ja gar nicht dieser Elitesoldat, der im Namen Gottes da jetzt durchgeht. Ich dachte, das gibt's bei mir gar nicht mehr. Ich dachte, das ist ein Anfängerproblem. Ich dachte, wenn ich noch ein bisschen gewachsen, noch ein bisschen reifer bin in meinem Glauben, dann stehe ich anders da. Natürlich gibt es ein paar Schwache in der Gemeinde, aber ich doch nicht. das ziehe ich durch. Und das merke ich, dass tief in mir, viel tiefer in mir, als ich das wollte, eine Kraft ist, die ein Potenzial hat, das mich von Jesus trennen könnte. Das ist gemein. Und genau das sagt das Wort. Das Wort, was hier genannt ist, das Distanzieren, das meint, in einen Abstand treten zu ihm. In einen Abstand treten, etwas auseinandergehen lassen, sich entfernen von, was dazwischen kommen lassen, wegtreten. Da Jesus, hier ich. Und das will ich doch gar nicht. Und es ist dieses Gefährdungspotenzial uns am Osterfest beschrieben. Und ich muss es begreifen. Und jetzt merken wir, das ist so wichtig, dass das hier steht, damit wir nicht einer Idealisierung der nachösterlichen Gemeinde hinterherhecheln. Nach dem Motto, alle sind wir irgendwann so weit, dass wir so toll sind, so unglaublich, so erwachsen und so reif und so stark und so unanfechtbar. Und dann gehen wir da so aber sowas von durch. Und jetzt merken wir, nein. Zur nachösterlichen Gemeinde gehört diese nüchterne Erkenntnis der Osterirritation. Zu wissen, dass in jedem von uns dieses Potenzial steckt, des Abstands, der Gefährdung, des Auseinanderdriftens zwischen uns und dem Auferstandenen. Ich muss das wissen. Es bleibt also dabei, ein Leben lang, Schwestern und Brüder, ein Leben lang eine beständige Vergewisserung, eine beständige Suche nach Gemeinschaft, ein beständiges Bleiben bei ihm, ein beständiges darauf achten, dass ich Abstand halte zum Abstand. Dass ich Abstand halte zum Abstand. Zwischen mir und meinem Jesus. Kein Abstand. Kein Abstand, kein Abstand. Da muss ich hin. Ich muss immer und immer wieder da so zu ihm hin, dass zwischen mir und meinem Jesus kein Abstand entsteht. Manche von uns haben das doch erlebt, wie schnell dann Abstand entstehen kann. Gar nicht dieses theologisch-philosophische Gedöns, meine Güte, runterkommen. Sondern dass das Normalbiografische, wir wissen das doch schon, eine blöde Arztdiagnose kann einen Abstand verursachen. Das wissen wir doch. Und dann kommt aus einer tiefen Schicht, die wir gar nicht mehr dachten, dass sie noch lebt, so ein komischer Zweifel hoch. Und was ist das mit dem Jesus? Und Jesus für mich? Und kümmert er sich auch um mich? Und plötzlich sind die Welten da und ich merke, wie ein Keil reinkommt zwischen mich und mein Jesus. Da reicht es ja, dass irgendwas in der Familie nicht so läuft, wie ich das dachte. Da reichen ja irgendwelche Zustände im Umfeld von mir. Da kommt vielleicht die Leitfrage auf mich zugerollt und ich kann ihr nicht ausweichen. Ach, was auch immer. Das sind vielleicht Weggefährten, die ganz treu mit mir unterwegs waren, die es rausgehauen hat. Und wie auch immer, plötzlich habe ich Abstand. Ich habe Abstand. Und da dachte ich, das darf es nicht geben. Doch, das wird's geben. Ich will's nicht, aber es wird's geben. Und deswegen ist diese Osterirritation so unangenehm sie ist und so peinlich sie uns auch ist und so sehr wir sie natürlich in gar keiner Weise pflegen wollen, schon gar nicht als, oh, das muss schon sein, sondern wir nehmen sie wahr als zu unserer alten adamitischen Menschlichkeit leider gehörend, mit der wir uns in dem ganzen Nachfolgeleben der nachösterlichen Gemeinde auseinanderzusetzen haben. Achtung, Abstand vom Abstand. Nüchternheit. Und Glück, dass er gar nichts sagt. Das sagt ja nichts. Das sagt er nicht zu mir, Andreas. Das geht nicht. Das verstehst du doch. Ist nicht verstehst, ist auch egal. Das sagt er nicht. Er schickt niemanden weg. Steht einfach nur da. Sie hören die Worte des Apostels Paulus, ein wunderschönes Testament im 2. Timotheusbrief. Und sind wir untreu? So ist er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Nein, wir kokettieren nicht mit dem Zweifel. Da sind wir schon lang drüber weg. Aber wir erkennen in der Osterirritation das Gefährdungspotenzial in einem jeden von uns und hören als ganz, 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 ganz wesentliche Osteraufgabe Abstand zum Abstand. Abstand zum Abstand. Bei ihm bleiben, nah sein, lückenlos an ihm hängen. Das ist das Erste, was uns hier erstaunlicherweise in das nachösterliche System der Gemeinde hineingegeben wird. Ganz gut. Aber gut, jetzt sind wir da und jetzt heißt es ja hier so wunderschön und dann trat Jesus hinzu. Also ich glaube, dass das verstehen können. Es gibt ein, ich bin schon da von Jesus, es gibt ein Hinzutreten. Also Sie merken jetzt, jetzt kommt ein Schritt auf Sie zu und jeder weiß, jetzt wird was gesagt. Und das zweite große Thema unseres Ostertextes ist, dass jetzt eine Osteransage kommt. Eine Osteransage. Jetzt kommt Jesus mit seiner Osteransage. Und die Osteransage wird allein schon in dem Herzutreten zum Ausdruck gebracht. Das ist ja schon ein klarer Gestus, der sagt also, hier kommt es jetzt zu einer Übergabe einer Message. Das ist was ganz, ganz anderes. Wir kennen das aus unseren Kulturkreisen, anderen Kulturkreisen. Sie können wohin gehen, sagen, du, können wir uns mal zusammensetzen und mal ein bisschen reden. Ja, Sie können sagen, wir haben ein kleines Meeting, wir tauschen uns mal aus, Diskussionskreis, ein paar Gespräche, was gerade so dran ist, komm. Oder es heißt, Jesus trat hinzu. Versteht ihr, wenn Sie halbwegs noch ticken, dann richten Sie sich schon mal auf. Ne? Und Sie wissen ganz genau, jetzt kommt kein Austausch. Jetzt kommt es nicht zu dem Motto, sag mir, was dich so bewegt. Sondern jetzt tritt Jesus hinzu und macht eine Ansage. Mann, das ist ja nicht irgendwer. Es ist der, der von sich sagen kann, haben Sie es im Ohr? Mir ist gegeben alle exousiale Vollmacht. Alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Mit dem Satz ist die ganze Gottesfrage wie schon mal geklärt. Brauchen Sie gar keine weiteren Gott, Jesus, Sohn Gottes Spekulationsgedöns. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Den Satz, der gehört vom alttestamentlichen Offenbarungsdenken allein einer einzigen Person, dem allmächtigen Gott. Und der steht da und sagt den Satz für sich, Ihnen, mir, Jesus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Identität zwischen dem Jesus und dem lebendigen Gott wird in diesem einen Satz dokumentiert. Und natürlich hören wir im Hinterkopf die Worte aus dem Propheten Daniel Kapitel 7, als der Menschensohn zu dem Uralten kommt und dann der Uralte sagt, er gab ihm Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus allen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und im ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und ihm gehorchen. Das ist Ansage. Das ist eine ganz klare Ansage. Und nachdem er das so gesagt hat und so seine Autorität dokumentiert hat und sie also jetzt da schon in diesem Ostertext entdecken Sie, dass dieser Herr, dass dieser lebendige Gott, dass er Ihnen jetzt einen Auftrag gibt. Und wenn wir das hören, noch nicht mal den Inhalt des Auftrags hören, sondern das Stichwort Auftrag hören, kriegen wir allein dadurch eine Linie für unser nachösterliches Leben. Gemeinde Jesu ist kein Kreis, der sich selbst irgendwie um sich herum dreht und noch einmal 23 Kurven bespiegelt, was könnte der Zweck unseres Daseins in diesem gesellschaftlichen Umfeld sein und wo müssen wir uns noch stärker engagieren und was können wir noch tun und dann drehen wir uns in einer Beliebigkeit und nehmen Anteil an dem vergänglichen Strom der gesellschaftlichen Entwicklungen und gehen gemeinsam mit diesem gesellschaftlichen Strom der Entwicklung unter. Hat er nicht getan. Er hat sie und mich extra gestellt. Er hat ihnen eine Ansage gemacht. Er hat uns eine Ansage gemacht. Er hat vor 2000 Jahren einmal gesagt, wie der Wagen läuft. Keine Abweichung vom Programm. Da können die Kulturen kommen und gehen. Da können die Denksysteme wanken. Da kann es Umstände geben, aller möglichen Sachen. Dieser Job bleibt. Dieser Auftrag bleibt. Er kommt von Gott. Es war seine Ansage. Es war seine österliche Ansage für die nächsten 2000 Jahre. Was ist die Ansage? Die Ansage ist, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Eine klare Ansage. Das Ganze, das können Sie sich vorstellen, hat natürlich zu unendlich vielen Erörterungen geführt, was hier Matthäus am letzten steht. Lassen Sie uns heute Morgen sozusagen die elementaren Schneisen erkennen. Die elementaren Schneisen sind doch vier große Verben. Gehen, zu Jüngern machen, taufen, lehren. Das ist sozusagen, wumm, die Spur. Das Gehen ist dieser Auftragscharakter, dieser Auftragscharakter. Da muss ich gar nicht mehr stehen bleiben. Ich muss gar nicht mehr überlegen. Ich habe ja schon einen Auftrag. Bitte, sind so viele Eltern hier, Sie werden das doch nachvollziehen können. Wenn Sie Ihrem Kind sagen, geh, dann ist doch eigentlich die Ansage deutlich gewesen. Ja? Und wenn dann die Person noch 23 Mal rumdreht, wird's ja nicht mehr besser. Ja, es war ja schon alles gesagt. Geh! Und geh ist Bewegung, geh ist So, und dieses ist nun zum österlichen Kontext drin. Geh! Du Gemeinde, geh! Frag nicht nach, überleg nicht, lass dich nicht rechts und links beeinflussen. Geh! 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 Und dann dieses, das gibt es eben nur in der, im griechischen Kontext, zu Jüngern machen, das klingt ja wie Kuchenbacken. Ja? Das ist ja für uns ja schwierig, dieses Verb, das ist schwierig. Und trotzdem ist der Prozess ganz einfach. Jemand in eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus bringen. Allein mir schon sagt, klingt schon kompliziert. Ne? Jemand in eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus bringen. Für viele ist das viel zu aktiv. Sagen, nee, das kann ja nur, natürlich kann das nur Gott, aber er hat uns ja mit reingenommen. Jetzt überlegen Sie doch mal, wie Sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, wie Sie persönlich in diese lebensverändernde Beziehung zu Jesus gekommen sind. Aber also bei 99% waren da Menschen mit beteiligt, irgendwie. Die wenigsten haben ihren Privatengel da bekommen, damit sie endlich zum Glauben kamen. Sondern die weitaus meisten von uns wurden zu Jüngern gemacht, wurden in eine lebensbeziehende Veränderung zu Jesus mit hineingenommen durch andere Menschen. Das ist das Allererste. Und dann nach dem Gehen und zu Jüngern machen, kommt erstaunlich überraschend, plötzlich wie aus dem Nichts, taufen. Hatten wir noch gar nicht das Thema, war noch gar nicht intensiv erörtert worden der vorösterlichen Zeit. Wir haben die Johannestaufe und ein bisschen Taufen von Jesus und seinen Jüngern. Aber das eigentliche Taufbefehl, der taucht jetzt hier plötzlich auf. Zack, ist der da. Vielleicht noch mit der Trinitätsfrage, die auch noch geklärend damit reingenommen wird. Und jetzt wird getauft zur Dokumentation des Vollzugs der Jüngerschaft. Und dann denken wir, jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir den Christen gemacht. Wir sind gegangen und wir haben ihn gemacht und wir haben ihn getauft und Punkt 3, wären wir theoretisch, nein, das vierte ist Lehren. Lehren ist ja nicht nur einfach didaktisch was weitergeben, sondern ist ein lebenslanges Unterweisen. Und zwar interessanterweise kommen jetzt zwei Bezüge auf uns zu, die seit 2000 Jahren die Jesus-Leute bestimmt haben. Nämlich lehret sie halten. Halten heißt nicht nur behalten im Sinn, vergiss es nicht, sondern halten heißt umsetzen, heißt nachvollziehen. Das ist der Fachausdruck. Halten heißt nachfolgen. Und was ich euch befohlen habe. Also das nimmt uns komplett aus der Beliebigkeit raus. Eigentlich erleichternd, nicht wahr? Sie müssen gar nicht mehr gucken, was ist denn heute dran für den christlichen Glauben. Sie müssen rückwärts gucken, 2000 Jahre zurück. 2000 Jahre zurück hat der lebendige Gott ihnen gesagt, was geht. Geht, macht zu Jüngern, tauft, lehrt sie halten, was befohlen ist. Und damit ist das große Programm der Gemeinde vorgegeben. Klare Ansage. Sie sehen mit mir, ich hoffe, dass Sie das sehen, Sie kommen aus einer Kreisbewegung in eine Zielbewegung, richtig? Sie aus dem, ich drehe mich noch einmal, kriegen Sie plötzlich so ein ja, Sprint ist falsch, aber so ein Dauerlauf, so ein Marathon, so, jetzt geh mal los, jetzt mach dich auf diesen Weg. Hört's damit auf? Nein, es hört damit nicht auf. Die Ansage hört damit auf, dass er sagt, und siehe, Aufmerker, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der berühmte Immanuel-Satz, dieses Ich bin mit euch, was auch nur von Gott gilt. Und jetzt sagt es hier Jesus, ich bin mit euch. Ich werde in keiner Weise aus diesem Programm meiner Gemeinde aussteigen, egal in welchen Umständen meine Leute in den nächsten 2000 Jahren sein werden. Ansage. Ich weiß, wie das Ihnen geht, aber es ist irgendwie eine klare Luft, ne? Es ist nicht irgendwie muffig, nicht abgestanden, es ist nicht irgendwie selbstbespiegelnd, es ist nicht mehr irgendwie miefig, ist ja klar. Vielleicht für den einen anderen zu klar. Man sucht so ein bisschen, wo man da vielleicht noch parken könnte. Wo man an dem Satz vorbeikäme. Wo man sagen könnte, ach, das war jetzt Ostermontag nicht noch nötig. Ich fand das schön, Jesus lebt. Jo. Und jetzt steht er da und sagt, geht, macht sie Jüngern, tauft, lehret sie. Und sie kommen an diesem Jesus, wie er da steht, merken Sie es? Sie kommen an dem nicht vorbei. Entweder sie nehmen diesen Jesus, diesen Auferstandenen, seiner ganzen Klarheit und Göttlichkeit an, dann sind sie in diesem Programm drin. Oder sie müssen an ihm vorbei versuchen zu kommen und dann werden sie ihn verlieren. Dann machen sie auf Abstand. Mit großer Klarheit, großer Schönheit steht das da. Gehen wir so? Ja, wir gehen so. Das eine ist die Osterirritation, das andere ist die Osteransage. Und wir schließen ab, indem wir entdecken, da ist ja auch eine wunderschöne Osterprophetie drin. Prophetie ist ja das, was über das hinausgeht, was ich in meinem menschlichen System sagen kann. In meinem kleinkarierten Denken. Prophetie ist das von Gott geführte Wort, das in meinen Horizont die Perspektive Gottes hineinbringt. Das ist das A und O. Sonst bleiben wir in unserem Siff. Was ist denn die Prophetie? Was geht denn über meinen Horizont hinaus? Oder anders gefragt, wenn etwas über meinen Horizont hinausgeht, dann würde es ja gleichzeitig bedeuten, dass ich meinen Horizont nicht als das Nonplusultra betrachte. Also mein Gott, was hast du mir in deiner prophetischen Dimension, Jesus, du Auferstandener, was hast du mir in deiner prophetischen Dimension zu sagen? Was ist denn dieses Schlussbild von Matthäus? Und das eine, was natürlich für uns deutlichst vor Augen steht, ist dieses Gemeindebild, was hier angelegt ist, Es geht um einen Organismus, der hier angefangen wird zu bilden. Es ist gar nicht nur so eine kleine Trendgruppe oder die so mal ein bisschen eine Botschaft weitergibt, sondern es ist eine klare Ansage, was jetzt hier beginnt und was sich in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden entwickeln wird. Das ist das große Thema der letzten 2000 Jahre in der prophetischen Dimension. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und wenn Sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dann können Sie nicht jenseits dieses Hauptprojektes unterwegs sein. Das geht nicht. Der Bau der Ekklesia, der Bau der Gemeinde ist das Thema Jesu in diesem Heilsabschnitt. So, und Sie sind mit drin. Klare prophetische Ansage. Zweite prophetische Ansage ist das mit der Völkermission. Das ist ja unglaublich. Wir hätten jetzt an der Stelle gedacht, dass Jesus vielleicht so ein bisschen mehr heilsgeschichtlich vorgeht. Also, das sagt er zuallererst natürlich jetzt hier mein Volk Israel. Und wenn ihr dann Zeit habt und weiterguckt, dann könnt ihr mal schauen, ob noch drumherum auch noch Menschen sind. Sondern das ist ja hier gar nicht der Fall. Wir wissen ja, dass es dann nachher so sagt. Wir haben ja diesen wunderschönen Satz in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, den Himmelfahrtssatz. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und dann bis ans Ende der Erde. Da ist ja das ist ja schon so schön sortiert, wie wir das lieben. Aber hier ist es gar nicht sortiert. Es ist jetzt quasi Israel nur inkludierend mit dabei. Mit einem Satz, der ist unglaublich. Dieser Satz ist unglaublich. Jetzt sollten alle die da sein, die in die Geschichte der Evangelisation, der Völkermission der letzten 2000 Jahre fit sind. Das ist allein zum Staunen, wie der lebendige Gott das hingekriegt hat, tatsächlich umspannend um diese Welt herum das Evangelium zu verbreiten. Ich werde das jetzt nicht tun, keine Sorge. Aber was ich Ihnen gerne sagen möchte, ist, dass wir miteinander wissen, dass wenn hier steht, dass zu Jüngern gemacht werden soll, alle Völker, dann ist das für uns sprachlich natürlich schon schwierig, weil natürlich automatisch denken wir in unserem Kopf, mein Gott, du meinst natürlich, es werden zu Jüngern gemacht aus allen Völkern Menschen. Das sind wir natürlich sofort einig. Es gibt auch so einen Deutschen, der glaubt, und noch zwei Amerikaner und drei aus China. Ja, so ein bisschen, ja, das ist dann quasi aus allen Völkern. Aber das steht gar nicht. Und mache zu Jüngern heißt es da, alle Völker. Das irritiert uns immer so ein ganz klein wenig, weil es nochmal so einen ganz anderen Charakter reinbringt, wo wir plötzlich merken, prophetisch geht es ja noch viel, viel weiter. Das geht ja über diesen ersten Etappe, in der wir gerade unterwegs sind, bei weitem hinaus. Und wir dachten, wir wären fertig, wenn wir fertig sind. Wir dachten, wenn wir unser bisschen Gemeinde gebaut haben, dann ist er, der Allmächtige, schon fertig. Und jetzt sagt er uns dann langsam, guck doch mal ein bisschen weiter. Wenn ich mit dem Projekt der Ekklesia, der Gemeinde, fertig bin, hört doch der Missionsbefehl nicht auf. Wo kommen wir denn hin? Dann habt ihr gerade mit Ach und Krach die Erwählten aus den Völkerwelten dazugerufen mit all eurem Mühen um evangelistischen Kontext. Und dann komme ich da auf Verstandene zurück und dann machen wir eine Völkermission, okay? Denn dann, wenn dann tatsächlich Israel zum Glauben an mich, den Messias, gekommen ist, dann haben die eine Sogwirkung. Siehe, die große Völkerwallfahrt in Jesaja 2, die Paralleltexte. Dass dann mal so ganze Völker hin transportiert werden, die zum Glauben an Jesus, den Messias, kommen. Und dann sind wir schon ganz paff und denken, okay, mein Gott, ich danke dir für diesen unglaublichen prophetischen Horizont von Matthäus 28. Ich mache noch ein bisschen weiter mit meinem evangelistischen Gottesdienst. Und du machst dann später weiter mit der Völkermission in deinem Friedensreich. Ja, Andreas, ja, aber da bin ich immer noch nicht fertig. Da ich einen neuen Himmel, eine neue Erde gemacht habe, dann muss das ja irgendwie weitergehen. Ja, wie muss das weitergehen? Ja, das sind auch die ganzen Völker. Wie Völker? Ja, die Völker, die herzuwallfahren werden nach dem, was in Offenbarung 21, 22 steht. Mein Gott, ich bin doch schon fertig. Ich habe jetzt alles evangelisiert. Ich war sogar mit dir im Friedensreich noch unterwegs. Jetzt muss aber mal Schluss sein. Nein, sagt mein Gott. Ich habe doch gesagt, mache zu Jüngern alle Völker. Und dann tatsächlich marschieren da nach dem letzten Blatt der Bibel die Völker auf den Thron des Lammes, des Messias zu und erfahren dort ihre Therapie, ihre Heilung. Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Das kleine Wort hier, merken Sie das? Was für eine prophetische Dimension das hat. Das Gemeindeprojekt ist da. Das Völkermissionsprojekt geht weit hinaus. Und er sagt, ich bin doch jetzt bei euch, ich bin bei euch. Bei euch, wer ist denn euch jetzt? Wenn er so weit denkt, dann sind das ja nicht nur die Elf. Ja, die Elf auch. Aber die Immanuel-Perspektive, die reicht sogar bis zu ihnen und bis zu mir. Ich weiß, manchmal ist mal diese Worte so über. Ja, die haben dieses Wort, ich bin bei euch alle Tage. Das, ich weiß nicht, wie viele Bäume dafür schon gefällt wurden, um das zu drucken. Ja, ich weiß es nicht. Wie viele Postkarten, wie viel WhatsApp-Account, was alles da schon gemacht wurde mit diesem ein. Man hat es über, aber eigentlich ist es unwahrscheinlich gut, dass er ihnen sagt, ich bin mit euch. Das ist eine große prophetische Ansage für nächste Woche. Ich bin mit euch. Ich habe das Gemeindeprojekt. Ich habe das Völkermissionsprojekt. Ich habe das Immanuel-Wort dir gesagt und ich sage dir noch einen Vollendungssatz dazu. Und der ist nun total missverstanden worden zur Zeit Luthers. Nämlich, daher kam ja diese komische Redeweise Matthäi am Letzten. Als das Luther gesagt hat, mit Matthäi am Letzten hat er diesen Vers zitiert. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und sprachgeschichtlich ist dann Matthäi am Letzten zur Redewendung geworden. Wenn es bei dir Matthäi am Letzten ist, dann bist du am Ende. Dann kannst du einpacken. Aber das liegt daran, dass wir diese Übersetzung haben, bis an der Welt Ende. Ja? Und Ende ist Ende. Aber was da steht, ist nicht Ende. Was da steht, ist bis zur Vollendung. Ach so, ist was ganz anderes. Also Matthäi am Letzten heißt, bis zur Vollendung dieses Zeitalters bin ich bei euch. Bis zur Vollendung dieses Zeitalters bin ich bei euch. Mein Gott, das hast du dir vorgenommen. Sehen Sie ihn da stehen? Sehen Sie diesen österlichen Herrn da stehen? Und jetzt nimmt er, dieser Herr, seit 2000 Jahren Leute mit auf diesen Weg. Lassen Sie mich das so abschließend sagen. Wir haben überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Form in eine Lethargie zu verfallen. Wir haben überhaupt keinen Grund, in eine selbstmitleidige Melancholie abzusacken. Wir haben überhaupt keinen Grund, an der Volksdepression teilzuhaben. Wir haben Jesus, den Auferstandenen. Wir haben Jesus, den Auferstandenen. Und dieser Jesus, der Auferstandene, hat mit einer klaren Ansage für die nächsten 2000 Jahre gesagt, wo es lang geht. Da sind viele Herrscher dieser Welt gekommen und gegangen. Da sind auch viele, auch grauenvolle Gesellschaftssysteme gekommen und gegangen. Und der Auftrag blieb. Und er hat seine Ekklesia gebaut. Er hat es sogar hingekriegt, sie und mich. Und wir waren nun wirklich keine leichten Exemplare. Zum Glauben zu führen an ihn. Er hat es sogar hingekriegt, trotz ihrer und meiner Untreue, sie festzuhalten in der Gegenwart des Auferstandenen. Wir haben überhaupt keinen Grund für Lethargie. Keinen Grund für Melancholie. Keinen Grund für Depression. Wir leben mit Jesus, dem Auferstandenen. Er steht da. Er steht da. Und er steht auch morgen da und übermorgen da in gleicher Autorität mit Matthäus am Letzten und sagt, und das werde ich tun. Und darauf darfst du dich im universalen Maßstab und in meinem kleinen biografischen Maßstab verlassen. Ein Osterpunkt, nee, das kriegen sie nicht. Ein Doppelpunkt, das kriegen sie. Das kriegen sie. Und da werden sie mit mir ganz, ganz nüchtern sein, wegen dieser bescheuerten Osterirritation werden sie ganz, ganz nüchtern sein und ihre ganze Kraft darauf konzentrieren, Abstand zu halten vom Abstand. Sie werden mit mir klar und beauftragt in die Augen des Auferstandenen sehen. Sag gut, mein Gott, ich habe es gehört. Geht, macht zu Jüngern, tauft, lehrt und lebt selber so. Und die werden mit einem guten prophetischen Profil nach vorne gehen. Gut. Dann mal runter vom Berg. Und fröhlich dem Auferstandenen auf dem Osterparcours hinterher. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken. Danken, dass du so am Ende dastehst und dass du uns nicht in unserem manchmal Kuschelkurs lässt und dass du uns in deine göttlichen Planungen und Setzungen so deutlich mit hineinnimmst. Bitte verzeih, wo wir auch manchmal in so einer eigenartigen Selbstzufriedenheit hängen geblieben sind. Und bitte verzeih auch, wo dieses gemeine Virus des Abstands uns erwischt hat. Und vergib uns, wo wir so unglaublich kleinkariert, ohne prophetische Perspektive gedacht haben. Vergib uns an diesem Ostermontag unsere Schuld. Und dann stell uns neu, ach, so wunderschön auf, wie du damals die Jünger aufgestellt hast. Herr Jesus, wir wollen keinen Abstand zu dir. Herr Jesus, wir wollen Teil sein deiner großen Ansage. Herr Jesus, wir wollen denken in den Kategorien deiner Prophetie. Geh du mit, du wunderschöner, starker, siegreicher, österlicher Held. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.